Und da wurde mir schon klar, dass die Landwirtschaft so, wie wir sie betreiben, mit viel Chemie, mit Kunstdünger, dass das auf gar keinen Fall mein Weg sein kann und auch nicht die Zukunft der Landwirtschaft sein kann. Aber damit ist die Welt ja nicht in Ordnung und den Tieren auf den Biohöfen, denen geht's genauso schlecht wie auf anderen Höfen. Je mehr ich da am Basteln war, um es den Tieren schöner zu machen, wie es eigentlich auch ja die Verbraucher erwarten, bin ich irgendwie an einen Punkt angekommen, dass es das geht gar nicht. Er hatte wirklich Angst, dass die Leute auf ihn gucken, ihn den Finger auf ihn zeigen.
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Und ich freue mich riesig, heute unseren Gast im Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar niemand anders als Jan Gerdes. Jan, du bist bekannt geworden über den Hof Budenland in Friesland. Das ist ja einer der Lebenshöfe in Deutschland. Ein Kuhaltersheim, was das genau bedeutet, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Und mittlerweile auch eine Stiftung. Und es gab ja sogar auch schon mal eine eigene Doku über euch, Budenland, von Marc Pierschel gemacht, den wir auch schon mal im Interview hatten. Super spannender Mann auch. Und du hast dort einen Ort erschaffen, in dem jeder einfach sein darf. Ja, und das ist natürlich auch ein wunderbarer Ort. Und ich bin ganz gespannt, gleich noch mehr darüber zu hören, auch über deinen spannenden Lebensweg, denn du bist ja wirklich vom Milchbauern zum Kuhaltersheimbetreiber geworden, was ja auch ein heftiger Wandel ist auf allen Ebenen. Und bist halt einfach ein Urgestein der veganen Szene, ja, und nicht mehr wegzudenken. Und bist ja im Prinzip ein krasser Aktivist, aber eben auch ein Unternehmer. Und da würde ich super gerne nachher mit dir noch weiter eintauchen. Und erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast hier, Jan Gerdes.
Ja, freue mich, dass ich das mal mitmachen darf. Es ist übrigens das erste Mal, dass ich zu einem Podcast eingeladen worden bin. Ich bin also noch vielleicht noch ein bisschen zu aufgeregt, ich weiß gar nicht. Also wenn ich dann jetzt ein bisschen unfreundlich gucke oder so, dann liegt das eher dran, dass ich ein bisschen einfach Lampenfieber habe.
Das ist super. Ja, ich hätte gedacht, du bist total geübt, weil, wie gesagt, es gibt ja auch schon eine Doku über Hof Budenland, wo ihr ja auch schon gefilmt wurdet und da begleitet wurde von der Kamera. Und deshalb, wir machen das hier ganz entspannt, ganz locker. Und die Leute auf YouTube, genau, die sehen uns und der Rest hört uns ja auch über die Stimme. Und da vielleicht nochmal genau die Frage an dich, Jan, wie fühlst du dich denn? Wir haben ja eben schon, ich habe schon so ein bisschen beschrieben, Hof Budenland, du hast da echt eine krasse Transformation hingelegt mit dem Hof. Vielleicht gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein, aber wie bist du für dich ein Aktivist? Ja, viele in der Vegan-Szene sehen dich ja auch als krassen Aktivist, als jemand, der vorausgegangen ist und da etwas ganz Tolles erschaffen hat. Oder siehst du dich auch als Unternehmer?
Nee, also Unternehmertum, das liegt mir gar nicht. Da sehe ich mich auch nicht. Aktivist weiß ich auch nicht. Ich bin einfach nur ein Lebenshofbetreiber, nicht? Wenn man das so sagen will. Versuche natürlich mit dem Hof und mit dem, was wir tun, auch eine Botschaft in die ganze weite Welt zu bringen, nicht? Können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen. Also ich, ja, bin einfach hier auf Budenland derjenige, der noch versucht, so ein bisschen alles zu organisieren und zu regeln.
Es ist ja total spannend, weil du hast ja diesen Betrieb beziehungsweise schon länger geführt. Soweit ich weiß, ist er ja auch schon in Familienhand gewesen vorher. Also Generationen haben den betrieben und hast dich dann irgendwann entschieden, wirklich einen 180-Grad-Wechsel hinzulegen. Ja, und das ist natürlich etwas, wenn du jetzt so sagst, ja, ich mache hier einfach so, die Frage, wie ist es gekommen? Ja, also kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen in diesen Moment, wo du auch entschieden hast, ich mache jetzt was anders als alle anderen vor mir? Gab es da einen Moment überhaupt oder war das ein Prozess?
Also ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe irgendwann mal vor 50 Jahren Abitur gemacht und mir war einfach gar nicht so klar, wo der Weg hinführt. Ich hatte nur meinen Eltern und meinen Freunden und allen möglichen Leuten erzählt. Also ich weiß noch nicht, was ich mal beruflich machen werde, was ich studieren werde. Bin noch auf der Suche. Aber eins weiß ich ganz gewiss. Landwirt, Bauer werde ich nie.
Okay.
Da war ich 1974. Das war mir sowas von klar. Also so wie meine Eltern auf dem Hof, dieses viele Arbeiten, eigentlich immer die Sorgen, finanziell klarzukommen und so weiter und so weiter und so weiter. Und der Stress, den meine Eltern dann immer wieder hatten, weil das alles nicht so funktioniert, das wollte ich überhaupt nicht. Also habe ich dann Abitur gemacht und bin dann in die große weite Welt gezogen. Es war natürlich auch nicht so ganz weit, denn bis Braunschweig bin ich gekommen zur pädagogischen Hochschule. Und schon nach dem ersten, zweiten, dritten Wochenende kriegte ich so dermaßen Heimweh, dass ich das Stadtleben und das Studentenleben überhaupt nicht gut aushalten konnte. Ich habe das zwar versucht, noch 3 Jahre durchzuziehen, aber ich war eigentlich immer mehr auf dem Hof. Nicht, weil ich Bauer werden wollte oder meinen Eltern unterstützen, aber ich wollte hier einfach leben. Und dann kam mir, dann war irgendwie ganz klar, wenn man auf so einem Hochbauernhof leben will, muss man halt auch die Arbeit dann akzeptieren und die Arbeit machen. Also so bin ich da reingerutscht und habe dann mit meinem Vater, der war ziemlich überrascht, wie ich sagte, du Papa, wir brauchen den Hof nicht verkaufen, weil das wäre die Alternative gewesen. Ich bleib hier, ich will hier wohnen bleiben und dann muss ich ja notgedrungen Bauer werden. Also so kam das dann.
Also doch schon dann die Entscheidung so, nee, das war jetzt genug weite Welt. Und was hat dich so angezogen? Also was dich da gehalten hat? War es die Landschaft, waren es die Tiere, waren es die Menschen? Was war es?
In erster Linie, natürlich hatten wir auch eine super tolle Clique damals. Hier sahen die Menschen, meine Freunde. Das hatte ich damals gar nicht bedacht. Also nach dem Abitur gingen die auch alle weg und mal war ich hier doch wieder alleine. Nein, das war schon in erster Linie die Landwirt, die Landschaft. Dann aber auch, dass ich dann auch immer wieder ja tätig sein konnte. Ich habe immer mein Leben lang von Kind auf an gerne Trecker gefahren und wenn irgendwie was gab, auch ein Trecker oder mit Maschinen, dann habe ich das gemacht und dann gut, dann bin ich damit angefangen, habe dann auch gleich in den, kurz vorher schon, noch während meines Studiums, habe ich Demeterbauern oder auch Biobauern kennengelernt und habe gedacht, okay, die machen das richtig. Und wenn ich das dann auf dem Hof so mache, dann geht das Richtung Bio. Musste natürlich erstmal, mir war natürlich klar, dass ich frisch von der Uni komme und nach Hause komme und mein Vater dann erzählt, du, ich will jetzt Bauer werden, aber so wie du will ich das nicht machen. Ich will Biobauer werden, dann hätte er sofort gesagt, nee, halt, stopp, Junge, das wird nichts. Also habe ich da erstmal mich ein bisschen zurückgehalten und habe also ganz klassisch auf dem Hof die Arbeit gemacht, eine landwirtschaftliche Lehre gemacht. War auch schon immer sehr interessant. Ich war ja schon wesentlich älter als die anderen jungen Bäuerinnen und Bauern in der Berufsschule und hatte, ich glaube, auch eine höhere Qualifikation als der Berufsschullehrer. Das war immer sehr, sehr lustig. Aber ich habe ganz, ganz normal die Ausbildung gemacht, habe, wie heißt das, bei den Bauern Gehilfen, Gesellenbrief gemacht. Ein Jahr später oder 2 Jahre später habe ich eine Fortbildung gemacht zum Landwirtschaftsmeister. Also da konnte mein Vater also nicht sagen, dass ich da das nicht so. Ich musste ihm halt schon beweisen, dass ich der geeignete Kandidat war. Ich habe noch einen älteren Bruder, der hat Landwirtschaft gelernt und studiert und das war eigentlich so der Wunschkandidat meines Vaters oder meiner Eltern, aber der hat sich dann noch für einen anderen Weg entschieden.
Das heißt, du hast erstmal so einen ganz klassischen Weg gewählt, wie man dann diese Nachfolge antritt, hattest aber schon im Hinterkopf so, vielleicht mache ich es aber doch auch ein bisschen anders.
Ja, das hatte ich im Hinterkopf, nicht? Und wie ich dann sicher war, mein Vater mir den Hof überschrieben hatte, hatte ich relativ schnell eine Umstellung begonnen zum Demeter-Landwirt. Also es wurde dann ein Demeter-Hof.
Das ist ja auch spannend. Ich stelle mir das spannend vor, wenn du in so einem Umfeld bist. Ich weiß ja nicht, also heutzutage ist es ja auch so, es gibt ja nicht so viele Biohöfe. Also es ist immer schön, wenn man so sieht und sie hört, aber es ist ja nach wie vor noch die Minderheit an Landwirten. Wie ist das, wie wird sowas angenommen, wenn man sich dann dafür entscheidet? Und das geht ja dann auch noch weiter, weil du ja dann erst irgendwann nochmal eine richtig große Entscheidung getroffen hast. In deinem Umfeld, waren da Kritiker auch dabei oder waren die da alle ganz entspannt? Wie muss man sich das vorstellen?
Es gab mit Sicherheit hier im bäuerlichen Umfeld gab es sehr viele Kritiker, nicht? Weil dann die normalen Nachbarn, Milchbauern, die haben alle eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt. Und das wird sowieso nichts. Und lass sie mal sich da austoben und dann das wird schon schief gehen.
Was war dann dein, ich finde das total spannend, weißt du, wenn jemand so einen Weg geht, der halt unkonventionell ist. Ja, du hast dich dann in dem Moment ja dafür entschieden, etwas anders zu machen als die meisten anderen, obwohl ja auch dein Umfeld dir geraten hat, es einfach so weiterzumachen. Was war dein Antrieb, wo du gesagt hast, nee, ich will aber da einen Demeterhof draus machen?
Also mein Antrieb war, das war schon, also auch wenn meine schulischen Laufbahn oder auch die ersten Jahre an den Unis habe ich halt Biologie studiert und das waren so die ersten Jahre 1974, in der Nähe wurde ein Atomkraftwerk gebaut. Und dann kam man ja gleich in diese Szene rein, Bürgerinitiativen gegen Atomkraftwerke, für die Umwelt. Und da habe ich also viele, viele kennengelernt und viele Gespräche gehabt. Und da wurde mir schon klar, dass die Landwirtschaft so, wie wir sie betreiben, mit viel Chemie, mit Kunstdünger, dass das auf gar keinen Fall mein Weg sein kann, auch nicht die Zukunft der Landwirtschaft sein kann. Das war gut, jetzt ist das, wie lange ist das her? 40 Jahre. Es hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Es ist eigentlich alles noch viel schlimmer geworden, wenn ich mir das angucke, was da jetzt passiert. Aber wir hatten damals, es gab auch schon den Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, wo wir uns dann sehr viel mit befasst haben. Deswegen war mir klar, Landwirtschaft kann nur Biolandwirtschaft, kann nur die Landwirtschaft der Zukunft sein.
Was meinst du mit, es ist eher schlimmer geworden?
Ja, klar. Gerade natürlich, wenn ich da vor 30 Jahren mit dem Auto gefahren bin, dann waren die nach Stunde waren die ganzen Scheiben voller Insekten. Das gibt's jetzt gar nicht mehr. Und man liest das ja auch, man hört das ja auch, dass es die Arten, also viele Arten gar nicht mehr da sind, Insekten sind gar nicht mehr da. Die vielen Schwalben, die wir früher hatten, die können ja gar nicht mehr leben, weil es relativ wenig Insekten gibt. Also da ist schon einiges schlimmer geworden als vor 30, 40 Jahren. Tierhaltung brauchen Sie gar keine, muss man gar nicht gucken, wie lange dauert das vom Küken bis zum Masthähnchen, glaube ich, 3 Wochen, nicht? Oder so. Das ist ja Horror. Das gab es auch früher. Wie ich damit anfing, gab es das auch noch nicht. Also von daher sehe ich schon, dass es alles sehr viel schlimmer geworden ist. Ich sehe natürlich auch, so das ist immer noch so meine Hoffnung, dass das so dermaßen schlimm wird, dass diese ganze Massentierhaltung, Intensivtierhaltung, dass die einfach jetzt gegen die Wand fährt und dass es vielleicht auch in gar nicht so langer Zeit alles zusammenbricht.
Es gibt ja immer noch viele Menschen, die auch sagen, ja, in Deutschland ist es ja gar nicht so schlimm und es geht den Tieren ja noch verhältnismäßig gut. Du bist ja jetzt da ganz da oben im Norden, ne? Es ist Friesland. Wie würdest du.
Ganz, ganz, ganz im Norden, ich meine, Schleswig-Holstein, da gibt es noch mehr Norden als hier, nicht? Also mehr Nordwesten. Aber es kann.
Genau, wo genau in Butjadingen, ne, seid ihr?
Ja. Butjading, das ist ja fast eine Halbinsel, die liegt zwischen Bremerhaven und Wilhelmshaven. Wesermündung, Jadebusen.
Ja, merkst du oder glaubst du, dass die Landwirtschaft da auch sehr spürbar ist? Weil ich muss sagen, ich hatte mal Freunde, die auch sehr, sehr darauf geachtet haben, wie sie sich ernähren, ja, also auch das Wasser, die Qualität und so weiter. Und die sind irgendwann, die hatten einen ganz tollen Hof auch, so einen alten umgebauten Hof, haben keine Tiere gehabt selber. Und haben irgendwann für sich entschieden, sie wollen dort aber nicht mehr leben, weil sie gesagt haben, die Boden und die Wasserqualität ist so schlecht. Und die haben sich dann entschieden, tatsächlich wegzuziehen und sind dann halt, ich glaube, in den Harz oder irgendwo anders nach Deutschland gezogen, weil sie gesagt haben, gerade hier oben Niedersachsen, Schleswig-Holstein, die Ecke ist halt schon sehr belastet.
Ja, hier an der Küste bei uns ist das nicht so dramatisch schlimm. Da muss man halt schon 50, 60 Kilometer weiter Richtung Süden fahren. Also zwischen Oldenburg, Osnabrück, Münster, das ist natürlich Horror. Da möchte ich auch nicht mehr wohnen. Da ist so eine Intensivhaltung durch Schweinemast, Hühnermast, Putenmast, Gülle ohne Ende. Da ist der Boden nitratverseucht. Die Wasserwerke wissen nicht mehr, wie sie nach einem vernünftigen, sauberes Trinkwasser rankommen. Aber das ist schon okay. Da könnte man es eigentlich auch nicht mehr aushalten.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, ja, wohin will man fliehen, wenn man sagt, ich will hier oben nicht mehr wohnen bleiben, weil das alles so schlimm wird? Muss ich ja bloß, ich weiß nicht, was alles noch auf uns zukommt in den nächsten Wahlen. Vielleicht gibt es dann nochmal ein bisschen mehr AfD oder Trump oder Populisten, Rechtsradikale rund um uns herum. Also ich denke, also auf Hofbudenheit ist es immer noch am schönsten und am sichersten.
Ja, das klingt auch so total schön. Das wollte ich jetzt auch nämlich gerne noch mal wissen. Du hast ja dann jetzt den Schritt gemacht, aber ja nicht nur zum Demeterhof, sondern du bist ja jetzt ihr habt ja jetzt ein Kuhaltersheim, nennt es sich so schön, ein Lebenshof.
Ja.
Und was war damals deine Intention dann? Weil du hast ja gesagt, jetzt war das so das Thema Umwelt und das hat dich irgendwie umgetrieben, so dass du gesagt hast, ich will da was anders machen. Was ist dann passiert, dass du für dich beschlossen hast, ich mache es jetzt noch mal gänzlich anders?
Das ist natürlich auch so eine Entwicklung gewesen. Ich hatte ja den Hof umgestellt auf Demeter Landwirtschaft. Und dann, ja, es ist ja immer so nach dem Motto, ja, Demeter-Haltung, Tierhaltung, das ist eben das Beste, was man sich vorstellen kann. Den Kühen auf den Biohöfen und auf den Demeterhöfen, denen geht es da gut. Und dieses Fleisch kann man ja bedenkenlos essen. Wenn ich jetzt irgendwo mal hingehe und jemand erfährt, dass ich Veganer bin, das ist ja immer das Erste. Ach ja, vegan, ja, das ist mir natürlich ein bisschen zu krass, aber ich esse ja auch eigentlich nur noch ganz wenig Fleisch und dann von Biobauern. Aber damit ist die Welt ja nicht in Ordnung. Und den Tieren auf den Biohöfen, denen geht's genauso schlecht wie auf anderen Höfen. Das war viel, ja, einfach nicht mehr.
Das ist interessant, das ist ja so ein Mythos, wir hören das ja auch immer.
Anfing mich für Demeter Landwirtschaft oder für Biolandwirtschaft insgesamt zu interessieren und habe ich ja verschiedenste Höfe geguckt. Und die konnten alle super toll Gemüse anbauen, hatten den besten Boden, wussten genau, wann man aussät, wie man die Bodenkrümmel so gestaltet, dass man da das alles Mögliche da toll wächst. Aber die Tiere auf diesen ganzen Biohöfen, so um 1975, 1980 rum, denen ging es schlechter als in manchen konventionellen Höfen, weil einfach für die Tierhaltung wenig Platz war, keine Zeit war, nicht? Das Gemüse musste toll sein, weil die Bauern gingen dann alle zum Wochenmarkt mit ihrem Gemüse und die Tiere spielten überhaupt keine Rolle. Nicht? Dann musste morgens Gemüse gepackt werden für den Wochenmarkt und dann hatte gar keine Zeit mehr, die Tiere zu füttern oder das auszumisten. Also ich habe da Zustände auf Biohöfen gesehen, die haben mich echt schockiert. Und dann kam es da bei mir, ich wollte es halt besser machen oder ich wollte es richtig gut machen. Und dann habe ich im Laufe der Jahre gemerkt, das geht gar nicht. Und man kann denen mehr Platz geben, man kann die Anbindehaltung abschaffen, dass die Kühe oder die Rinder alle den ganzen Tag rumlaufen. Das hatte den Erfolg, dass ich immer mehr Arbeit hatte, mit der Arbeit ja eigentlich gar nicht mehr klarkam. Also je mehr ich da am Basteln war, um es den Tieren schöner zu machen, wie es eigentlich auch ja die Verbraucher erwarten, bin ich irgendwie an einen Punkt angekommen, wo ich sagte, das geht gar nicht. Und dann habe ich halt auch unser Hof dann im Verhältnis, also es ist ja überall so, also die Höfe müssen immer größer werden, weil das wirtschaftlich sich nicht rechnet, wenn man irgendwo stehen bleibt. Also man muss immer wachsen, 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 wachsen. Das heißt, die Höfe werden immer größer. Man muss auch so eine Ellenbogenmentalität entwickeln, also nach dem Motto, nicht? Wenn ich länger durchhalte als mein Nachbar, dann kann ich den Hof bald übernehmen. Das ist eigentlich ein ganz grausames Geschäft. Und das wurde mir alles zu viel. Und dann habe ich dann aufgehört mit der Landwirtschaft. Also ich hatte beschlossen, komplett aufzuhören, komplett auszusteigen und mir dann ja, ich war ich dann irgendwie mit Ende 40 dann nochmal ganz was anderes. Ich habe schon überlegt, ob ich davon Kunststudium oder sowas anfangen. Das hätte mich sehr interessiert. Aber es war alles so ein bisschen Utopie. Musste ja auch irgendwie auch gerne, hatte ich auch nicht das Vermögen, nicht das Geld, nicht der Hof, der war nicht schlimm verschuldet, aber auch nicht so ganz schuldenfrei. Dann gab es noch eine Familie, die auch irgendwie was zu essen haben wollte. Also man musste ja schon Geld verdienen, irgendwie. Naja, dann kam sozusagen der Entschluss, den Hof aufzugeben und also die Frage war einfach, wie geht's weiter? Ich hatte nicht den Plan, einen Lebenshof zu machen. Überhaupt nicht. Ich musste aber ja da Geld verdienen und das Einfachste war eigentlich immer noch, wo die meisten Bauern ja viel Geld mehr verdienen, ist mit ihren EU-Agrarsubventionen. Da muss man ja gar nicht viel Landwirtschaft machen. Wenn man das geschickt macht, kriegt man so viel Geld vom Staat, dass man ja schon fast als Landwirt ein sorgenfreies Leben führen kann. Die Bauern, die das jetzt sehen, die werden wahrscheinlich sagen, das stimmt überhaupt nicht, aber es war schon so. Also ich habe dann den Hof aufgegeben, habe dann meine 17.000, 18.000 Euro EU-Agrarsubvention einkassiert, ohne dass ich da was für tun musste. Dann haben wir hier zwei Ferienwohnungen ausgebaut. Die waren schon eigentlich ausgebaut, die braucht man bloß so ein bisschen was ändern und schon konnte ich Ferienwohnungen vermieten. Das ging dann auch immer sehr schnell.
Das ist ja spannend, da würde ich gerne noch mal kurz einhaken mit den EU-Subventionen, weil das ist ja auch etwas, was ja auch durchaus interessant ist, ne? Wo kommen die finanziellen Mittel her für bestimmte Dinge? Und was sind das für Kriterien? Also was muss man da erfüllen, damit man solche, weil du sagst, es ist eigentlich ganz einfach.
Ja, also im Moment ist es aktuell so, man muss einen landwirtschaftlichen Betrieb haben und Flächen bewirtschaften. Und das ist eigentlich egal, wie groß die Flächen sind. Da haben natürlich viele Großbetriebe, die Hunderte oder Tausende von Hektar haben. Die kriegen wahnsinnig viel Geld, weil das pro Hektar gilt. Also pro Hektar gibt es, ich weiß nicht, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht mehr, weil wir jetzt das nicht mehr kriegen. Aber es gibt so Spannen, je nachdem, ob man Biolandwirtschaft macht oder ob man gerade in der Umstellung ist, ob man vielleicht ein paar Umweltstandards, zusätzliche Umweltstandards erfüllt mit Blühstreifen oder wie auch immer. Also es gibt also einen Zuschuss oder eine Subvention von, also sagen wir mal, zwischen 300 und 800 Euro pro Hektar.
Ah, sehr spannend.
Also, wenn ich eine LPG pachten würde im ehemaligen Osten, weil da gibt es ja doch diese Großbetriebe mit 1000 Hektar und mehr, dann kann man sich überlegen, wie viel Geld da in die Bauernfamilien fließt. Hektar mal 400 Euro ist schon eine Hausnummer.
Ja,
Man
interessant.
muss eben, nur, man muss Landwirt sein. Bei der Landwirtschaftskammer sozusagen gemeldet sein, dass man Landwirt ist, Berufsgenossenschaft bezahlt, landwirtschaftliche Krankenkasse und so weiter und so weiter. Und dann ist man halt als Landwirt anerkannt und dann werden dann die Flächen, man muss beweisen, dass man die Flächen bewirtschaftet. Entweder sind es eigene Flächen oder Flächen von einem anderen Bauern oder Unternehmer oder wie auch immer gepachtet. Und dann stellt man einen Antrag auf EU-Förderung. Und das geht dann relativ einfach.
Ja, spannend, ja, weil es ist ja auch immer so dieses Bild in der Außenwirkung, so die armen Bauern und denen geht so schlecht und es ist alles ganz furchtbar und schrecklich und das ist ja schon auch interessant, ne? Dass es da halt Möglichkeiten gibt, wenn man
Ich
sich.
will jetzt nicht sagen, dass es denen schlecht geht. Also das stimmt schon, dass es denen schlecht geht. Aber oft ist das auch einfach falsches Management. Ne? Die haben sich zu sehr auf ihre Subventionen verlassen, haben Riesenställe gebaut, Riesenmaschinen gekauft und stecken irgendwo so in der Schuldenfalle. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Bauer, Landwirt komplett seine EU-Agrarsubventionen wieder gleich an die Bank weitergibt, um Schulden abzubezahlen oder Darlehen zu erfüllen.
Ja, wir haben ja auch von vielen Menschen schon gehört. Wir hatten ja auch schon mal gesprochen mit der Sarah von Hofnah aus der Schweiz. Also, du kennst, sie macht ja auch das Projekt Transformation, wo sie eben Bauern dabei hilft, umzustellen von einer, ich sag jetzt nochmal, normalen Nutztierlandwirtschaft zu einem Lebenshof oder eben einem wirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Betrieb, wo es eben nicht mit den Tieren um die Tiere
Ja,
geht.
oder ein Gemüse oder mehr Getreide angebaut wird oder sowas.
Genau.
Die Betriebe sollen ja nicht umstellen zum Lebenshof, sondern die Landwirtschaft soll geändert werden, dass man mehr direkte Lebensmittel für uns Menschen erzeugt.
Ja, genau. Und das ist total interessant, weil da haben wir auch schon ganz viele Geschichten immer wieder gehört, eben auch von Menschen, die natürlich da auch ganz große Ängste haben, ja, weil sie eben nicht wissen, wie es weitergeht oder halt eben einfach auch, und das wäre jetzt auch nochmal interessant bei dir, eben diese soziale Komponente, ne? Wenn du so einen Wechsel vornimmst, du hast ja dann auch, du bist ja dann wieder anders als die anderen. Also man ist ja auch in so einem Umfeld drin und du bist ja dann auch Landwirt und hast ja sicherlich dann auch deine Freunde oder deine Kollegen und so. Und wenn man dann sagt, ich mache das jetzt nochmal komplett anders, ist ja auch wiederum nicht nur, dass du dieses finanzielle vielleicht Risiko hast oder eine Unsicherheit und nicht weißt, wie geht es beruflich weiter, sondern ja auch persönlich ist es ja auch nochmal eine Veränderung. Wie hast du das damals wahrgenommen für dich?
Also ich war nicht so wirklich in dem sozialen Umfeld. Unser Hof liegt so zwischen den Dörfern. Wir sind also nicht mitten im Dorf. Ich bin also nicht im, wie heißt das so schön, in den ganzen Vereinen, im Bürgerverein oder wie auch immer. Weil ich irgendwie auch mich relativ früh ja auch sozusagen hier aus dem dörflichen oder auch dem Umfeld verabschiedet habe, indem ich zum Gymnasium gegangen bin. Also ich bin ja als 11, 12, 13-Jähriger bin ich halt schon immer mit dem Bus 20 Kilometer gefahren und war auf dem Gymnasium. Und dann hatte ich meine Freunde da in der Stadt, in der Kleinstadt. Und wie ich dann umstellte oder wie ich dann Landwirt wurde, war ich eben auch schon wesentlich älter als die anderen und hatte von daher nie wirklich, war nie wirklich hier im sozialen Umfeld. Und dann als Biobauer, dann waren natürlich auch die anderen Bauern, fanden das natürlich auch nicht witzig, habe ich also mir meine Freunde gesucht unter anderen Biobauern, die dann zwar nicht hier in der Nachbarschaft waren, aber dann irgendwo in der Lüneburger Heide oder Schleswig-Holstein, da sind dann halt immer auch, haben uns auch sehr, sehr häufig getroffen, so unter den Biobauern. Und dann kam, was dann natürlich hier für das Dorf hier natürlich ganz schlimm war, war dann eine Frau kennen. Hatte mit dann auch relativ schnell mehrere Kinder und die haben wir dann alle nach Oldenburg zur Waldorfschule gebracht. Und das war natürlich der nächste Schock für die Leute hier. Was sind denn hier unsere Schulen nicht gut genug, dass ihr die dann mehrere Kilometer dann zur Waldorfschule fahren müsst? Also von da war ich immer so ein bisschen hier der Außenseiter. Und ganz interessant, wir haben hier einen Nachbarn, der eigentlich immer sehr interessiert ist, der auch immer mal wieder kommt, guckt und fragt. Und der war vor 10, 5, 6 Jahren, war der durchaus auch bereit, einen Lebenshof zu machen. Mit uns zusammen hätte er auch wahrscheinlich gerne kooperiert. Hat dann aber gemerkt, nee, er ist so hier im dörflichen Umfeld drin und der hatte Angst, seine Freunde und seine Kontakte zu verlieren. Und das war für ihn der Hauptgrund, nicht umzustellen, sondern mit seiner intensiven Milchviehhaltung weiterzumachen. Also er hatte wirklich Angst, dass die Leute auf ihn gucken, ihm den Finger auf ihn zeigen, ihn dann im Kegelverein oder Burschenverein, oder wie das hier heißt, nicht mehr akzeptieren. Und deswegen hat er es dann nicht gemacht.
Ja, ich finde das einen total interessanten Aspekt, weil es ist ja auch etwas, was wir mit unserer Arbeit, wo wir auch immer wieder hingucken, was ist, wieso treffen Menschen bestimmte Entscheidungen, ja, und was bringt dich dazu? Und es ist natürlich ein ganz relevanter Punkt, wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, du bist alleine und bist eben allein gegen alle, dass das halt etwas mit den Menschen macht. Und auch da dann dieses Mitgefühl auch zu haben für eben einen Bauern, der vielleicht sagt, so, ich weiß auch gar nicht, was ich sonst machen sollte. Also du hast vorhin so locker erzählt, so, oh, da wollte ich vielleicht nochmal Kunst studieren oder mach dies, das, jenes. Das ist ja auch total, total toll, jemanden zu haben, der so offen denkt, ja, und sagt, so, ja, dann mache ich nochmal was anderes. Aber das ist für viele Menschen ja ganz schwer, überhaupt was loszulassen und überhaupt neue Wege einzuschlagen. Hast du denn für dich, also weil du hast gesagt, du hattest am Anfang ja auch nicht die Absicht, den Lebenshof draus zu machen, du wolltest ja was, eben was anderes machen.
Ja, das gehört eben noch zu der Geschichte dazu. Ich hatte also meine normale Landwirtschaft aufgegeben und hatte einen Vertrag mit dem Händler, Schlachter, dass der alle Tiere, die auf dem Hof sind, entweder zum Schlachten gleich wegbringt oder aber die jüngeren Tiere mit denen noch weiter mästet, wenn man das einfach so sagen würde. Und dann kam hier ein riesengroßer, ich hatte den Vertrag fertig, alle Tiere waren verkauft, konnte damit meine Schulden abbezahlen, war also in dem Moment wirklich schuldenfrei. Deswegen konnte ich auch relativ locker so überlegen, was machst du jetzt? Also ich hatte ja keine Schulden, meine Ehe ging auch kaputt, da brauchte ich meine Ex-Freunde, die Kinder waren auch nicht mehr auf dem Hof, ich war also hier ziemlich alleine und konnte eigentlich tun und lassen, was ich wollte. Gut, auf diesen großen EU-Tiertransporter passten eben nicht alle Tiere drauf. Sie hatten sich verkalkuliert. Die hatten gedacht, man kann die Tiere so zusammenstopfen und zusammendrängeln, dass die ganze komplette Milchherde plus Kälber plus Rinder darauf passen und 12 Tiere passten halt nicht drauf. Das hatte ich mir aber, ich hatte das halt durchgerechnet, dass das alles super gut funktioniert. Und dann bin ich hier frei, dann muss ich keine Tiere mehr füttern, kann eben machen, tun und lassen, was ich will. Aber in dem Moment, wo ich merkte, wie Mitarbeiter dieses Schlachtunternehmens die Tiere versuchten, auf den Hänger raufzutreiben, und das ging auch nicht so reibungslos, Man sieht das ja immer wieder auch in Schlachthöfen. Das ist jetzt hier auch ganz wieder ein aktueller Fall. Wenn die Tiere nicht so wahren, wie man will, dann kommen die gleich mit ihren Elektroschockern und schlagen drauf rum und biegen die Schwänze um. Und das war wahnsinnig brutal. Also wie die Tiere dann auf den Hänger waren, standen mir schon die Tränen in den Augen. Und es passten halt nicht alle drauf. 12 Rinder standen dann hier noch und die wurden dann erstmal wieder in den Stall zurückgetrieben. Und wie in dem Moment, wo ich die Rücklichter sah von dem Lastwagen, wie also vom Hof wegfuhr, da mit Tränen in den Augen habe ich gesagt, so, euch 12, das Schicksal erspare ich euch. Ihr bleibt hier und solange ich auf dem Hof bin, dürft ihr auch hier bleiben. Und das war sozusagen der Start vom Lebenshof. Und dann, weil wir ja dann auch zu der damaligen Zeit Ferienwohnungen hatten und immer wieder Feriengäste hier waren und dann die großen Rinder dann drin sahen und dann fragten, wann werden die denn geschlachtet? Ich sage, nee, das sind meine Hunde und meine Katzen, die bleiben hier bis an alle Ewigkeit oder so weit, wie sie können und wollen. Und dann kam der ein oder andere Feriengast und sagte, das finde ich ja wahnsinnig toll und sagte, ja, ist 100 € für den Tierarzt und ich könnte dir auch 1.000 € geben, wenn du einen Verein hättest und mir eine Spendenbescheinigung gibst. Und dann fingen wir an zu überlegen, kann man jetzt einen Verein machen, Gnadenhofverein, Verein für weiß ich nicht was. Und da haben wir sehr viel rumgefragt. Und dann war zufälligerweise ein riesengroßer Artikel hier bei uns in der Zeitung von einem Notar, der über Stiftungen referiert hatte. Vereinsrecht, Stiftungsrecht und so. Und den hatte ich angerufen, habe ihm erzählt, wie ich mir das vorstellen könnte. Und wie man das überhaupt machen könnte. Und sagte, ja, wenn Sie sich das vorstellen können, den ganzen Hof in eine Stiftung umzuwandeln, dann wäre das Beste, was man machen kann. Vereine können relativ schnell wieder aufgelöst werden. Vereine haben 7 Gründungsmitglieder, man kann sich schnell streiten, dann kann der Vorstand abgesetzt werden, wenn da die Mehrheit wieder. Und wenn Sie eine Stiftung gründen, dann haben Sie sozusagen als Stiftungsgründer, also Lebenszeit, auch immer doch sehr viel Mitspracherecht, was man im Verein niemals hätten. Ja, und dann. Das war natürlich auch eine schwere Entscheidung. Gibt man so einen Hof, wenn ich den jetzt verkaufen würde, würde ich mehr als 1 Million € dafür kriegen. Vor 20 Jahren war das vielleicht nicht ganz so viel, aber schon immerhin doch ein ganz schönes Vermögen. Und das dann einfach so aus die Hand zu geben, das war schon ja, ein schwerer Schritt. Aber ich habe dann überlegt, ja, will ich sagen, ich mache es einfach. Der Hof kommt auch noch dazu, das war nie Familieneigentum, sondern der war bis vor wenigen Jahren war der gepachtet, gehörte dem Staat, dem Land Niedersachsen und mein Vater durfte den 1961 kaufen. Und er hat 20 Jahre lang den Abtrag bezahlt und 30 Jahre lang habe ich den Abtrag bezahlt. Also im Grunde genommen auch zu der Zeit, wo wir die Stiftung gegründet haben, war eigentlich immer noch das Land Niedersachsen im Grundbuch drin als Eigentümer, weil ja die Darlehen noch gar nicht alle abbezahlt waren. Also von daher, ich wollte damit nur sagen, ich habe mich da nie wirklich als Eigentümer, als Besitzer oder als vermögender Mensch gefühlt. Und habe dann gedacht, okay, jetzt gebe ich die Verantwortung ab, es ist nicht mehr mein Eigentum. Und dann kann ich auch mit gutem Gewissen Spenden sammeln. Ich bin da vorangegangen, ich sage, ich habe jetzt mal 1 Million gestiftet und ich habe jetzt nichts mehr und jetzt kommt ihr. So ganz salopp gesagt. Und das hat dann irgendwann ja auch funktioniert. Am Anfang war es schon sehr schwierig.
Ja, du sprichst da einen total interessanten Punkt an, weil das ist wieder das Thema mit dem Geld. Ja, und das ist ja auch etwas, was für uns immer wieder auch ein Knackpunkt ist irgendwo, wie Menschen denken und über gewisse Dinge nachdenken. Und wir haben das eben auch festgestellt, dass viele Menschen, die gerade so in der veganen Szene auch unterwegs sind oder im Tierschutz ehrenamtlich, ja, ganz viel machen, ganz tolle Dinge sich oder ganz tolle Projekte in die Welt bringen. Und dann, wenn es ums Thema Geld geht, aber es ist halt immer wieder diese Schwierigkeit mit dem Geld. Wo kommt das Geld her? Wer hat das Geld? Darf man sich als Veganer überhaupt Geld erlauben? Ja. Und das ist so spannend, dass du jetzt sagst, so, naja, du hattest irgendwie auch, also es geht dir besser, es fällt dir leichter, nach Geld zu fragen, weil du hast ja auch schon, du bist ja vorausgegangen und du hast ja auch was gespendet. Wie wichtig ist denn jetzt zum Beispiel Geld für dich und deine Arbeit? Also da, du bist ja, seid ihr jetzt noch auf Spenden angewiesen?
Ja klar, das ist ja die einzige Einnahme, die wir haben. 100%, das ist ja auch 100% Spenden. Diese EU-Agrarsubvention, die kriege ich auch nicht mehr. Die hat man mir dann irgendwann gestrichen, weil ich ja ein böser Mensch bin und an mich geweigert habe, den Kühen die Ohrmarken wieder einzusetzen, die rausgefallen sind. Also da waren diverse Kontrollen vom Veterinäramt. Immer wieder haben die gesagt, das ist, die müssen eingesetzt werden. Das ist Gesetz. Da gibt es auch keine Ausnahmen in der EU. Das ist EU-Recht. Also eine Ohrmarke, die aus irgendwelchen Gründen rausfällt, weil sie rausgerissen worden ist von irgendwelchen Zweigen oder aus sonstigen. Plastik ist ja auch nicht ewig haltbar. Also die fallen raus und dann bist du als Landwirt, als Tierhalter per Gesetz verpflichtet, die innerhalb von 14 Tagen wieder einzusetzen. Und das haben wir nicht gemacht. In den ersten Jahren hat das Veterinäramt auch so ein bisschen drüber weggeschaut, aber nachdem immer öfter mal Fernsehberichte waren und die Bauern gesehen haben, dass auf Hochgutland ja die Kühe teilweise keine Ohrmarken haben, sind wir angezeigt worden. Und dann mussten die entsprechend reagieren, haben gesagt, okay, sie müssen bis dahin und dann die Ohrmarken einknacken und wenn sie das nicht tun, dann gibt es Sanktionen. Und die Sanktionen waren, dass man im ersten Jahr 10% der EU-Zuschüsse uns gestrichen hat, im zweiten Jahr 20% und nach 10 Jahren waren dann die 100% rum und seitdem kriegen wir da vom Staat nichts mehr. Das heißt, wir kriegen wirklich nur Spenden.
Ja. Das heißt, ihr habt jetzt ganz bewusst, ich sage das jetzt nochmal so für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, also diese Ohrmarken einkneifen, ihr macht das ja nicht, weil das einfach für die Tiere auch nicht schön ist, richtig?
Das ist ziemlich brutal. Und vor allen Dingen, wir haben das auch oft gehabt, dass sie dann in irgendwelchen Zweigen in Büschen hängen bleiben und das halbe Ohr rausgerissen wird damit.
Und dann habt ihr jetzt entschieden, okay, dann verzichten wir auf diese Subventionen, was ja sicherlich also auch nicht mal eben so eine Entscheidung ist, aber eben für das Tierwohl zu sagen, nee, wir machen da nicht mit.
Ja.
Ja, das wurde besprochen dann mit Stiftungsvorstand und Kuratorium, Aufsichtsrat. Und wir haben jetzt so viele Spenden. Das kann man den Spendern dann auch durchaus erklären, warum wir auf diese Subventionen verzichten. Das ist einfach auch tierschutzrelevant. Und deswegen, das sind sozusagen Spendengelder, das wird jetzt mit Spendengeldern ausgeglichen.
Ja. Total interessant. Also eine tolle Entscheidung, ja, dann zu sagen, so das machen wir nicht und wir halten daran fest. Ist ja auch eine sehr mutige Entscheidung, die hoffentlich Vorbild ist für viele andere, sich das auch zu trauen, weil man, das ist ja auch wieder das Thema, ne? Angst, wie geht's weiter und so weiter. Das sind ja dann immer Dinge, die aus dem System heraus, die uns dazu bringen, dann doch Sachen zu tun, die man eigentlich gar nicht tun möchte. Ja, und da dann halt einfach dabei zu bleiben und zu sagen, nee, wir können das auch anders abbilden. Was ich aber nochmal sehr spannend finde, ist, weil du sagst, ihr seid ja auf Spenden angewiesen, weil das ist immer wieder das Thema, wenn Menschen sich nicht erlauben, jetzt selber zum Beispiel Geld zu haben, Geld zu verdienen, weil sie sagen, ah nee, ich will das nicht, Geld ist schlecht und ich will nicht die Wirtschaft unterstützen oder die Politik oder ich darf mir selber nichts erlauben, weil es geht anderen auch nicht gut. Es gibt ja die verrücktesten Beweggründe oder die verschiedensten, sagen wir so, warum man sich jetzt mit selber kein Geld erlaubt. Und aber es ist ja auch so wichtig, weil Geld ist ja im Prinzip Möglichkeiten. Und wenn du selber sagst, ich brauche das Geld gar nicht, aber du kannst es anderen geben, die damit richtig gute Dinge in die Welt bringen, es ist ja eigentlich eine Schande, wenn man sich das nicht erlaubt. Habt ihr da auch Erfahrung gemacht schon? Also weil es geht euch ja, ihr seid ja auch ein Hof, ihr seid ja auch in den Medien, ihr seid ja, also wirklich, man sieht viel, man hört viel über euch. Gibt es da auch irgendwie das Thema Geld immer auf dem, also kommt das mal so hoch zwischendurch bei euch?
Eigentlich nicht. Natürlich ist Geld ist für mich eigentlich schon immer irgendwie was Blödes, was Doofes, was Schlechtes gewesen. Aber wir sind in unserer Gesellschaft, das geht einfach gar nicht anders.
Es braucht das Geld. Ja.
Ja, das ist sowas von etabliert, ohne das ist. Ich kann mich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, so, ich finde Geld scheiße, das ist irgendwie Teufelswerk oder was auch immer, ich will jetzt ohne Geld leben. Wie soll das funktionieren? Ich kann mir ja schon nicht mal mehr ein Brötchen kaufen. Könnte dem Bäcker natürlich sagen, ach, dafür darfst du mal zu uns kommen und eine Kuh streicheln, wenn du mir dafür ein Brötchen gibst, aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Wenn ich mir im Auto irgendwo hinfahre, wenn ich mir was zu essen kaufe, zu Klamotten kaufe, ganz egal.
Und ihr seid ja auch darauf angewiesen, ne? Also ich habe das jetzt bei euch auf der Website, das finde ich übrigens auch sehr spannend, ihr seid ja sehr transparent und sagt ja auch so, es ist halt einfach so, ein Lebenshof kostet halt Geld, ne? Also alleine Futter, die Pflege der Klauen von den Tieren, du musst ja, es muss ja laufen, und da Tierarztkosten, ne, sind ja gerade bei einem Kuhaltersheim oder wenn du halt auch ältere Tiere hast, ihr habt ja mittlerweile nicht mehr nur Kühe, aber es fallen ja auch immer Tierarztkosten an. Ja, also es ist ja einfach auch so,
dass ich habe das gestern nochmal überschlagen. Also das, die Tierarztkosten, natürlich Futterkosten, das sind natürlich alles immense Kosten, die wir haben. Der größte Brocken, den wir haben, das sind Löhne.
Ne? Ja. Ja, natürlich
auch. Fünf Mitarbeiter, und die alle irgendwie auch relativ gut verdienen wollen und sollen und dürfen. Das ist schon ein ganz schöner Brocken da jeden Monat, der da von unserem Konto abfließt. Natürlich Tierarztkosten alles allgemein. Das sind schon ein paar hunderttausend Euro, die jetzt jedes Jahr wieder ausgegeben werden müssen. Wir haben natürlich auch das Glück, um einfach mal die andere Seite zu sehen, dadurch, dass wir relativ schnell bekannt wurden. Also, das fing ja damals an, dass ein anderer Verein, Animals Angels, heißt der Verein, die hatten ein Kuhaltersheim gegründet. Und das ging bei denen schief, und die haben sozusagen dann ihre Kühe, wir haben deren Kühe aufgenommen und das Kuhaltersheim sozusagen übernommen von den Animals Angels. Und die haben das auch sehr, sehr gut finanziert in den ersten Jahren. Und das war für uns also wirklich ein Glück, dass die uns auf uns aufmerksam wurden. Und die haben die Presse mitgebracht. Die hatten also Kontakt zum Hessischen Rundfunk, zum WDR, und dann war natürlich Radio Bremen und NDR, die waren dann auch interessiert. Und dann kam die Kühe vom Kuhaltersheim, von Animals Angels, plus Presse. Und dann noch ein sehr netter Praktikant, der bei uns war, der uns dann fragte, ob wir schon mal was von Facebook gehört hätten. Ich sag, nee, sagt mir gar nichts. Ja, ich mach das dann für euch. Und dann hat der sich da reingekniet, hat einen Facebook-Account eingerichtet und ist dann auch sofort mit Kamera und kurzen Videos und jeden Tag ein Bild bei Facebook gestartet. Und das war, eigentlich seitdem haben wir uns, ja gut, die ersten Jahre waren natürlich schwierig, das hat schon eine Zeit lang gedauert, bis das dann wirklich eingeschlagen ist. Die ersten 5, 6 Jahre waren wir schon, es war schon immer sehr knapp, dass wir dann auch keine Löhne bezahlen konnten. Eine junge Frau, die wollte bei uns arbeiten. Ich sagte, du kannst hier gerne arbeiten. Wir können dir ein Dach über den Kopf geben, aber Gehalt können wir dir nicht bezahlen. Ich sagte, ich finde das aber so toll bei euch. Dann hat sie sich einen Job gesucht in einem Café, hat da einen halben Tag gekellnert, um bei uns auf dem Hof mit leben zu dürfen. Ja, und dann kamen aber doch immer mehr Spenden, und dann konnten wir eigentlich immer mehr Löhne bezahlen. Also die ersten Jahre war schon gemein. Das fand ich schon nicht gut, wie wir manchmal so das die arbeitswilligen Menschen ausgenutzt haben. Aber ich hatte keine andere Chance, konnten also keine Löhne, keine Gelder zahlen.
Ja, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ne? Gerade eben, wenn man sagt, man hat die finanziellen Mittel, dass man dann eben auch die Menschen fair bezahlen kann, was ja auch nur fair ist. Ja, also Menschen, die tolle Dinge machen und eben auch so intrinsisch motiviert sind und auch aus ethischer Sicht halt sagen, so, ich will da einfach unterstützen, dass die dann auch fair dafür bezahlt werden. Und du hast es ja auch gerade gesagt, was ja auch alles anfällt, ne? Ich meine, ihr seid eben auch öffentlich wirksam, müsst ihr ja eben, damit diese Gelder reinkommen. Und aber auch das braucht ja Betreuung, ne? Social Media, Webseiten, Interviews geben, all solche Sachen. Und dann diese ganze Tierversorgung. Also das ist ja ein Riesenapparat. Das ist ja schon eigentlich ein sehr großes Unternehmen, was du da hast.
Ja, es ist immer relativ, ne? Wenn ich jetzt so gucke im Internet, was gibt's da sonst noch, so Lebenshilfe oder Initiativen, und wenn die dann sagen, ja, unsere Obhut sind, weiß ich, 500, 600 Kühe, dann frage ich mich schon, die natürlich auf x verschiedenen Höfen dann wieder verteilt sind, dann frage ich mich, wer ist groß, sind wir groß, sind die groß, was ist groß? Ne?
Du hast relativ. Du hast das eben noch gesagt, wenn ich das, also die ersten Jahre waren schon hart, so. Wenn du jetzt so rückblickend guckst, weil ich finde das so spannend zu sehen, du bist ja jemand, der offensichtlich sehr klare Entscheidungen für sich, also aus seinem Impuls heraus klare Entscheidungen trifft und dann das macht. Und du hast ja, es war ja nie so die Vision, so als Junge wollte ich schon einen Lebenshof, sondern du bist einfach, also du hast einen Schritt nach dem anderen gemacht und bist dann dahin gekommen.
Ja.
Ja. Würdest du jetzt rückwirkend sagen, also würdest du es nochmal so machen?
Genauso vielleicht nicht, aber doch sehr, sehr ähnlich. Und also ich merke auch in den Jahren, wo ich meine Demeter-Landwirtschaft, da war ich doch oft frustriert, deprimiert. Also das hat irgendwie, mir ging es nicht gut. Ich war immer am Grübeln, kannst du das anders machen? Noch ein paar weniger Tiere wäre sinnvoll, aber dann fehlt das Geld wieder. Und wir haben ja dann mit den Tieren Geld verdient. Das waren ja, wenn man das so blöd sagt, Produktionsmittel. Und ich war da eigentlich immer unzufrieden mit mir selbst, mit meinem Tun. Ja, weiß ich, wie ich sagen soll. Also mir ging es einfach, in den letzten Jahren meiner Landwirtschaft ging es mir eigentlich richtig schlecht. Und dieses Grübeln, das hat es eigentlich nie wieder gegeben, seitdem wir hier den Lebenshof machen. Man macht sich zwar seine Gedanken, wie kann man das besser machen? Muss man da noch einen neuen Stall bauen? Sollen da die Handwerker kommen, damit die Wand mal kommt? Oder vielleicht dann irgendwie noch im Raum, damit das alles ein bisschen ordentlicher aussieht? Denn an manchen Stellen steht immer noch so viel Gerümpel rum. Und so, wenn die Gäste kommen und Führung kommen, denkt man auch, Mensch, was denken die eigentlich? Nicht? Eigentlich könnte ja nur ein bisschen mehr aufgeräumt werden, bräuchte man aber. Naja, das sind so mal so halt die Gedanken, die wir haben. Wo kann man das noch schöner, noch ordentlicher machen? Aber das Grübeln ist einfach komplett weg. Also seitdem bin ich eigentlich, ich sag einfach mal, also diese Umstellung zum Lebenshof hat mich auch gesund gemacht.
Das ist ja total schön. Einer der wichtigsten Aspekte, wie fühlt man sich bei den Dingen, die man tut. Ja, und das ist natürlich total schön zu hören. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, was du so von den Kühen zum Beispiel auch gelernt hast in den letzten Jahren?
Was mir früher nicht so bewusst war, ist einfach auch, dass es so zwischen den Kühen auch wirklich ganz innige Freundschaften gibt. Dass also eine Kuh, die dann auch beim Grasen irgendwie immer so schön weitergelaufen ist und sich dann immer umdreht und sieht, oh, wo ist denn meine Freundin? Die kann richtig panisch werden. Anstatt, wo ist meine Freundin, ich sehe sie nicht. Und dann wird laut gemut und dann zum Glück antwortet dann die andere dann auch. Oder der Ochse, oft sind das auch Mutter-Kind-Beziehungen, die ewig lange halten hier bei uns. Das habe ich früher nicht gedacht, dass sie also so intensiv auch fühlen.
Mhm. Ja, das ist echt, wenn man diese Geschichten immer wieder hört, dann geht einem wirklich das Herz auf, was für wundervolle Lebewesen das auch sind.
Total.
Eine Frage noch, Jan, was mich auch total interessiert, weil du das gerade so gesagt hast, auch nochmal mit diesem Gefühl. Wie ist das, weil wir hören immer wieder von Menschen, die auch sagen, oh, ich würde so gern einen Lebenshof haben, gründen, machen. Ja, also es ist für ganz viele Menschen, die ja so bewusst unterwegs sind, die sich mehr mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen, Landwirtschaft, Umweltschutz, Tierschutz und so weiter, dann auch vegan werden oder auf dem Weg dahin sind, die dann sagen so, oh, das wäre toll. Was würdest du diesen Menschen raten?
Ja, also das ist den meisten ja klar, dass das ohne Kapital gar nicht funktioniert. Ich würde denen raten, sucht euch mal einen Lebenshof und arbeitet da mal ein Jahr lang mit. Für wenig Geld und dann mal 12 Monate. Und dann einfach mal sehen, das ist Lebenshof ist nicht Bullerbü oder so oder den ganzen Tag Kuhkuscheln, sondern das ist teilweise auch harte Arbeit. Gerade wenn das Wetter nicht so mitmacht, dann ist man zu den Kühen, man muss dann noch die eine oder andere Kuh versorgen, dann kommt ein Hagel, ein Gewitterschauer, ein Gewittersturm, wie auch immer man es klitschen lässt. Weil man muss trotzdem da sein, man kann nicht einfach sich umziehen und nach Hause laufen. Oder im Winter, dann ist alles kaputt gefroren, man ist selbst kalt, man ist ja auch nicht immer voll fit, manchmal hat man ein bisschen Kopfschmerzen oder man fühlt sich einfach nicht wohl und dann muss die Arbeit trotzdem gemacht werden. Und dann, wenn viele sagen, ja, wenn ich jetzt in der Fabrik arbeiten würde oder sonst einen Job hätte, dann würde ich da anrufen und sagen, ich bin krank, ich kann heute nicht. Das geht hier nicht so einfach. Natürlich muss man sich auch krank melden können, wenn man krank ist. Das ist gar kein Problem, aber man sieht dann, dass dann die anderen die doppelte Arbeit machen müssen. Oder die Tiere werden schlechter versorgt. Und das überlegt man sich dann zweimal. Wie schlimm ist man krank, ob man nicht doch weiterarbeiten kann? Und das muss man auch alles wissen. Die Tiere wollen 7 Tage in der Woche optimal versorgt werden. Und wie oft haben wir Anfragen mit Leuten, die dann sagen, ja, wir möchten bei euch mal mitarbeiten, eine gewisse Zeit, weil sie in der Therapie sind. Dann sagt der Therapeut, ja, geht zum Lebenshof, arbeitet mit Tieren und das könnte euch dann wieder gesunden. Das klappt ja meistens auch nicht. Das ist einfach nur so eine Wunschvorstellung. Und also ich finde, wenn man so einen Hof macht und auf so einem Hof arbeitet, müsste man auch psychisch sehr stabil sein. Mhm. Also auf dem Lebenshof arbeiten, um deine Depression loszuwerden, das funktioniert eigentlich nicht. Oder ganz schwer. Kann vielleicht sein, wenn man einen ganz schrecklichen Job am Fließband hat in der Fabrik. Aber das sind andere Geschichten.
Ja, interessant.
Nee, ich weiß es nicht. Ich kriege das ja auch eigentlich fast täglich mit. Oh, ich würde auch einen Lebenshof machen, wenn ich könnte. Und ich schaffe das irgendwann mal auch. Ich bin ganz sicher, dass ich das irgendwann mal hinkriege. Zu jungen Frauen kann ich sagen, ja, vielleicht geht ihr mal irgendwie so durch die Lande bei Bauer so Frau oder sowas, und dass ihr dann Bauern findet, mit dem ihr das dann gemeinsam machen könnt. Einfach so als Scherz. Aber nicht jeder hat das Glück, einfach von seinen Eltern so einen 50 Hektar Hof einfach so geschenkt zu kriegen. So muss ich das ja sehen. Wieso wurde mir ja geschenkt?
Ja, es ist schön, dass du das so auch nochmal so erzählst aus deiner Warte. Deshalb ist es auch so spannend mit deiner Geschichte, weil ich glaube, dass auch sehr, sehr wichtig ist, dass da ganz viel Realität auch wirklich mitschwingt. Und weil es wird natürlich gerade auch heutzutage durch Social Media und durch natürlich auch Filme und so weiter sehr auch da befeuert, dieses Bild von dieser Idylle. Und das ist natürlich total schön ist, wie du sagst, man kuschelt mit den Tieren und es ist alles schön und man füttert die und so, aber dass da natürlich viel mehr dahinter steckt auch. Und das, was du vorher noch alles beschrieben hast, diese ganzen Entscheidungen, die man ja auch treffen muss, ja, und auch wirtschaftlich gucken muss, wie man sich aufstellt. Und das ist schon wichtig, dass man auch da weiß, worauf man sich einlässt, ja, und dann eben, wie du sagst, finanzielle Mittel, psychisch, also mental gut aufgestellt zu sein, dass das natürlich ein großes Projekt ist, ja. Würdest du sagen, dass Hufbudenland eigentlich so dein Lebensprojekt ist?
Ja, klar.
Dein Lebenswerk?
So mein Lebensprojekt.
Wie schön. Mega schön, Jan.
Ich muss natürlich jetzt fairerweise gestehen, ich habe das nicht alles allein gemacht. Ne? Ich habe ja mich vor einem Jahr von Karin getrennt und der hat natürlich auch einen wahnsinnig großen Teil dazu beigetragen. Die auch damals sagte, Jan, riskier das ruhig, und hat mir dann auch Mut gemacht, diesen Schritt zu tun. Aber ich bin jetzt nicht ganz alleine dafür verantwortlich.
Ja, ist ja auch spannend, ne? Wie du sagst, wenn man auch Menschen in seinem Umfeld hat, die dann einen unterstützen, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Und das zusammen zu machen, ist ja auch nochmal ein schöner Aspekt dabei, wenn man da nicht ganz alleine steht mit all diesen Dingen, die man da zu tun hat und zu entscheiden hat. Ja, wie gehst du denn jetzt mit der Veränderung um? Also hast du gerade gesagt, es gab ja auch eine Veränderung. Hast du Zukunftspläne und Visionen noch mit Budenland und für dein Leben? Was ist so für dich der nächste Schritt?
Ich bin gerade im Moment dabei, mich so ein ganz bisschen von dieser täglichen Arbeit zurückzuziehen. Ich habe jetzt diverse Male einfach mal ein paar Tage einfach mal freigenommen, bin in das wunderschöne Ahead Hotel nach Burg Hotel nach Lenzen gefahren, habe da einfach mal ein paar Tage relaxed. Ich habe jetzt gerade ein Team auf dem Hof, das ist, die sind super motiviert. Zwei 27-jährige Frauen, die können sich nichts anderes mehr vorstellen, als nach meinem Komplettabgang den Hof hier weiterzumachen. Und das ist jetzt auch nicht so meine Aufgabe, in den nächsten 3-4 Jahren die so vorzubereiten und so fit zu machen, dass die das hier ganz alleine ohne mich weitermachen können. Also das ist so, also bis vor 1-2 Jahren, da war immer so die Frage, finden wir Nachfolger, finden wir keine. Und es war schon teilweise auch so eine depressive Stimmung auf dem Hof, nach dem Motto, in dem Hof Budenland hat doch keine Zukunft, man findet die Menschen nicht. Und da bin ich im Moment also wahnsinnig optimistisch, dass das jetzt hier so gerade bis jetzt aussieht, einfach auch weitergeht. Und ich bin jetzt auch mal ein bisschen mehr, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr so mal einfach mal rausgehe. Einfach jetzt nächste Woche ist in in München, diese Veggie World, und da habe ich einen Stand angemeldet. Also nicht nur, dass ich hier im norddeutschen Umfeld präsent, sondern auch mal gucke, wie sieht es dann in Bayern aus. Nächsten Jahr vielleicht in Düsseldorf. Also einfach, dass ich, ich könnte mir auch vorstellen, da habe ich ja noch keine Anfragen, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn irgendwelche Lehrer, die irgendwelche Projekte haben, mich da als Referent einladen, oder andere Organisationen, die Vegans for Future oder wie sie alle heißen in den einzelnen Städten, wenn die da irgendwas machen und sagen, ja, wir würden ja Jan Geldes gerne mal einladen. Also da bin ich sehr gerne jetzt zu bereit, also ein bisschen mal durch die Lande zu fahren und Butenland nicht nur über Instagram oder Facebook vorzustellen.
Das klingt total super. Was für eine schöne, ja, was für ein schöner Weg, ne? Dann auch der.
Das ist nun das Einzige, was ich noch kann. Also körperlich kann ich einfach nicht mehr so. Ich bin jetzt 70 Jahre alt geworden. Ich kann nicht mehr so viel mitarbeiten wie noch vor 10, 20 Jahren. Ich muss das einfach auch die Prioritäten woanders hinstellen.
Ja, und wie toll, wenn du mit deiner Geschichte so vielen Menschen dann auch Mut machen kannst, ja, eben auch mal Dinge anders zu machen und da diese Geschichte erzählen kannst und auch einfach das so in die Welt zu tragen, dass es eben diese anderen Orte gibt, wo es wirklich, wo man auf Augenhöhe mit Mitgefühl, Respekt und Liebe miteinander leben kann, mit den Tieren im Einklang. Das ist ja so eine wertvolle Botschaft, die du da hast für die Welt. Und das ist ja immer wieder, dass die Menschen können sich das am besten vorstellen, wenn es das wirklich gibt und wenn man sieht und anfassen kann im Zweifel noch und dann da jemand auch davon wirklich so einen Erfahrungsbericht geben kann. Also richtig toll. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich total, dass du diese Pläne hast. Das ist super wertvoll und finde das ganz großartig, dass du da dich jetzt nicht irgendwo verkriechst und sagst so, jetzt macht ihr mal, sondern halt auch wirklich da noch weiter sichtbar bist. Ganz, ganz wertvoll. Jan, vielleicht noch mal eine Sache. Du hast zwar gesagt, auch euch geht's ja grundsätzlich gut, aber natürlich Spenden und so weiter sind auch immer willkommen. Wir werden hier natürlich in unseren Shownotes auch noch mal alles verlinken. Ja, die Webseite von Hofbutenland, Facebook-Account und all das, wo man euch erreichen kann, dass diejenigen, die das jetzt hier gehört haben, auch gerne sich da mal umschauen können. Man kann euch auch besuchen, hast du gesagt. Ihr habt Ferienwohnung und ihr habt auch Besuchertage,
Ja,
richtig?
Ferienwohnung haben wir nicht mehr. Das geht leider nicht mehr. Das
Okay.
wird eingestellt, beziehungsweise mussten wir das auch einstellen, weil das Bauamt irgendwann mal so da Probleme mitgesehen hatte mit zweiten Fluchtwegen und so weiter und so weiter. Okay, das Problem haben wir gelöst. Also von daher wäre das wieder möglich, aber wir schaffen es einfach zeitlich nicht.
Okay. Ja, aber man kann an
Meine
Besuchertagen mal
Ferienwohnung ist
vorbeikommen.
jetzt auch komplett zu einer Mitarbeiterwohnung geworden, davon mal abgesehen.
Ist ja auch wichtig. Noch eine Sache, Jan, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast all diese Dinge jetzt noch gemacht, was du vorhast, und es ist jetzt wirklich so der letzte Tag deines Lebens. Ja, und du sagst so, okay, es ist jetzt sowieso alles egal. Was würdest du der Welt noch sagen wollen, also wenn du wüsstest, dass du wirklich noch mal wirklich jeden Einzelnen erreichen kannst.
Ich bin ja da eher der Mensch, der, wenn es mir redlich schlecht geht, dann gehe ich ja nicht in die große weite Welt und sage den Leuten, mir geht's schlecht, sondern dann gehe ich zu meinen Kühen und weine mich da aus. Nein, was ich eigentlich denke, in unserer Gesellschaft, es ist so viel Geld da, es ist so viele Möglichkeiten. Ich frage mich, warum sind in den letzten 20 Jahren so gut wie keine weiteren Lebenshilfe entstanden? Theoretisch ist das möglich. Und viele Bauern, die wollen eigentlich auch gar nicht jetzt ihre Kühe quälen und melken. Und wenn man denen irgendwie Möglichkeiten an die Hand geben würde, finanzieller Art, wie auch immer. Also ich denke, da könnte sehr viel mehr passieren. Weil viele Bauern, sind sie ja alle frustriert und fühlen sich nicht gewertschätzt und was sind die alle bloß für Sorgen und die sollen so haben. Ich denke, da ist ein Großteil der Bevölkerung will durchaus vielen Bauern Geld geben und die müssen einfach nur es wollen. Und da finde ich ja diese Transformation eine ganz tolle Geschichte. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen weitergeht und auch bekannt wird. Gut, aber das war, glaube ich, nicht die Antwort, die du haben wolltest, ne?
Alles gut, nein, also definitiv, also für mich ist das wirklich nochmal so diese Bestärkung der Menschen, dass sie das wirklich tun dürfen. Also, dass wir das Geld, was da ist, einsetzen für diese Dinge und die Leute sich das auch erlauben dürfen, selber einen Lebenshof auch zu gründen und auch da vielleicht in den Dialog zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, ja, und sich trauen und wirklich mutig zu sein. Ja. Klingt auf jeden Fall ganz toll, Jan. Also vielen, vielen Dank für dieses super schöne Gespräch. Gibt es noch was du sagen möchtest?
Ich kann höchstens so sagen, wenn viele unserer Paten oder Spender das dann vielleicht auch mal in den nächsten Wochen sehen. Also ich bin sowas von dankbar, dass ich so viele Unterstützer habe, auch die das auch finanziell unterstützen. Und davon mal abgesehen, wir sind nicht so eine große Organisation geworden, weil wir so tolle, super Spender haben, sondern weil wir so viele, 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 viele kleine Spender haben. Das sind also, ich weiß nicht, da Hunderte oder von Tausenden, die bezahlen 3 oder 4 oder 5 Euro im Monat. Und diese, nicht, also wenn jemand sagt, ich habe ja so wenig, das lohnt sich alles nicht. Also diese vielen, vielen, vielen Unterstützer, die wir haben, die machen das. Nicht irgendeine Firma, die uns mal 10.000 oder 20.000 Euro überweist, sondern es sind die vielen kleinen Summen. Und da bin ich unheimlich dankbar, dass es so viele Menschen uns unterstützen.
Toll. Ja, das ist ein ganz schöner Appell. Das ist, glaube ich, auch nochmal wertvoll zu hören, dass eben da auch wirklich, ja, auch die kleinen Dinge, die kleinen Gesten halt sehr, sehr wertvoll sind. Und die kommen ja bei euch genau im richtigen Ort an. Also setzt es ja direkt ein.
Gut, dann haben wir das gesagt, dass wir jeden Samstag auch hier Gäste auf dem Hof empfangen. Jeden Samstag haben wir eine Führung. Man muss sich dann vorher anmelden und dann ist durchaus hier, wenn die Türen alle offen.
Besuchertage hoch in den Norden, super. Ja, da hoffen wir, dass ihr da ordentlich Gäste bekommt. Das ist bestimmt auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ja, auch die Dokumentation werden wir hier nochmal verlinken. Da kriegt man ja auch schon mal Eindrücke von euch, von Bildern. Das ist ganz auf jeden Fall sehr sehenswert.
Was war das bitte für ein tolles Gespräch? Wenn du Lust hast, selber loszugehen für deine eigenen Werte, deine Idee für eine bessere Welt zu einem eigenen Business zu kreieren oder du hast vielleicht sogar schon ein eigenes Business und sagst, okay, ich möchte das Ganze aufs nächste Level bringen, ich möchte es einfacher, ich möchte mehr, ich möchte etwas verändern und bewegen und gleichzeitig möchte ich aber auch dabei die ganze Zeit Freude haben, ich möchte Leichtigkeit empfinden, es soll einfach Spaß machen, im Flow sein, Gutes bewegen und trotzdem oder gerade sogar deswegen so richtig erfolgreich sein. Dann kannst du dich jetzt noch ganz spontan anmelden für die Success Identity Strategy. Das ist unser Online-Programm. Es startet jetzt kommenden Montag am 18.11. Es ist ein knackiges 4-Wochen-Programm und es geht darum, wer du sein darfst auf dem Weg zu einer erfolgreichen Persönlichkeit, die so viel Gutes in die Welt bringt. Wenn du Lust hast, melde dich gerne an. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Success Identity Strategy, da ist der Name Programm, denn es geht nicht um zigtausend neue Strategien, sondern es geht darum, wie einfach und leicht es sein kann mit nur einer einzigen, simplen Strategie, die aber funktioniert. Ich freue mich, wenn du mit am Start bist und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann direkt live im Programm. Ansonsten hören wir uns hier wieder nächste Woche bei einer neuen Podcast-Folge.